Schmidt-Beck, Union und SPD als 24- und 25% Parteien, müssen wir uns vom Begriff oder vom Konstrukt der zwei großen Volksparteien jetzt mal endgültig verabschieden?
Ich denke, ja, das ist der Fall. Die Bundesrepublik vollzieht im Augenblick eine Entwicklung nach, die andere Länder in Westeuropa schon vor längerem durchlaufen haben. Beide deutschen, ich nenne es jetzt mal ehemaligen Volksparteien, sind auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten von diesem Trend betroffen worden. Die SPD laboriert ja schon seit fast 15 Jahren am Problem der sinkenden Unterstützung in der Wählerschaft. Und jetzt bei dieser Wahl hat es mit Macht auch die Union erwischt. Man könnte sogar spekulieren, dass die hohe Popularität der Bundeskanzlerin Angela Merkel die schleichende Erosion an der Basis der Union unsichtbar gemacht hat, weil die Union ja immer noch sehr hohe Zustimmungswerte immer hatte. Es könnte sein, dass das also ein Merkel-Sondereffekt gewesen ist, der gar nichts mit der Volkspartei Union als solcher direkt zu tun hat.
Genau, und jetzt bei der Börse würde man jetzt von einem bereinigten Ergebnis sprechen. Die Union hat tatsächlich ja, wenn man sich die Wählerwanderung anschaut, die meisten Stimmen an die SPD verloren bei dieser Wahl, also an den direkten Konkurrenten. Insgesamt das schlechteste Ergebnis aller Zeiten. Das hört sich, wenn man heute in Berlin zuhört, noch gar nicht so an, als sei das bei allen angekommen. Dauert so eine Aufarbeitung tatsächlich lange?
Ja, das ist ein gewaltiger Schock für eine Partei, obwohl es natürlich absehbar gewesen ist. Die Union hat jetzt 2-3 Prozentpunkte mehr erreicht, als das die Umfragen vorhergesagt hatten. Aber im Prinzip muss man sagen, die Umfragen haben sehr gute Arbeit geleistet und eine deutlich andere Größenordnung ist das in keiner Weise, was jetzt erzielt worden ist. Das ist für eine Partei wie die Union, die sich immer als ein großes Dach, unter dem der größte Teil der Bevölkerung sich versammeln kann, verstanden hat, ein großer Schock ist, der Aufarbeitung bedarf. Das ist vollkommen verständlich. Dass natürlich auch im allerersten Moment ein großes Widerstreben gegen die Vorstellung, auch nur, dass man die Macht verlieren könnte, im Bund herrscht, ist ebenfalls nachvollziehbar. Aber wie ich mitbekommen habe, heute früh gibt es bereits aus der Union die ersten Stimmen, die sagen, sorry, Freunde, wir müssen nochmal in uns gehen und neu nachdenken, was das für uns bedeutet und einfach jetzt mit Macht versuchen, trotzdem das Kanzleramt zu erobern.
Bei den Grünen, da war schon vor der Wahl klar, dass es nicht ums Kanzleramt geht. Jetzt drittstärkste Kraft, das steht fest. Mit ihren knapp 15% sind die Grünen jetzt genau zwischen diesem Tableau Union, SPD auf der einen, FDP, AfD auf der anderen Seite. Wann wird sich rausstellen, ob die Grünen im Nachhinein Gewinner oder Verlierer dieser Wahl sind? Woran hängt das?
Ich würde sagen, Gewinner sind sie auf jeden Fall. Sie haben sich ja fast verdoppelt verglichen mit der letzten Bundestagswahl. Sie haben auch zwischenzeitlich in der Legislaturperiode extrem gute Ratings gehabt. Sie haben aber einen Prozess durchlaufen im Wahlkampf, der analog auch bei der letzten Bundestagswahl stattgefunden hat, nämlich nach anfänglichem Höhenflug dann so ein kontinuierlicher, leichter, beharrlicher, aber doch sehr spürbarer Sinkflug, bis dann schließlich tatsächlich ein deutlich unter den Erwartungen liegendes Wahlergebnis erreicht worden ist. Die Partei muss versuchen, in Erfahrung zu bringen, zu ermitteln, zu analysieren, warum diese hohe Unterstützung, die sie ja zweifelsohne erreichen kann, im Prinzip in der Wählerschaft dann doch am Wahltag letzten Endes nicht trägt und sich in Stimmen übersetzt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Grünen tatsächlich da auch lernen können und gehe davon aus, bei der nächsten Wahl, natürlich abhängig von Regierungsbildung, Regierungsarbeit und so weiter, könnten sie durchaus besser abschneiden und dann ein ernsthafter Wettbewerber um die Kanzlerschaft werden.
Herr Schmidt-Beck, ich würde gerne auf die AfD schauen. Die ist von der drittstärksten Kraft und der Rolle des Oppositionsführers, der Oppositionsführerin verdrängt worden, jetzt auf gut 10% gekommen, aber im Osten sehr stark. Wie verändert sich gerade damit die Rolle der AfD in der Bundespolitik?
Ich denke, ihre Zukunft liegt zu einem erheblichen Teil in der Rolle einer Regionalpartei, die gewissermaßen ostdeutsche Unzufriedenheiten kanalisiert. Sie ist ja in zwei Bundesländern sogar, wenn ich das recht mitbekommen habe, stärkste Partei geworden. Das halte ich für ein durchaus dramatisches Ergebnis. Sie scheint also gut anzukommen bei sehr signifikanten Teilen der Wählerschaft in den neuen Bundesländern. Ich vermute, sie artikuliert da so eine sehr generelle Unzufriedenheit mit dem politischen Prozess, möglicherweise auch mit der Entwicklung des Einheitsprozesses. Und was man zusätzlich noch bedenken sollte, um das zu verstehen, ist eben die viel fluidere politische Landschaft, auch in den Köpfen der Wählerinnen und Wähler in den neuen Bundesländern. die ja gewissermaßen 50 Jahre Demokratiegeschichte oder 40 Jahre Demokratiegeschichte nicht hatten, die westdeutschen Wähler hatten, wo sich gewisse Dinge kristallisiert haben, auch viel stärkere Parteibindungen herausgebildet haben. Demgegenüber haben die Ostdeutschen weniger Haltekräfte, auch nach ganz rechts außen, würde ich sagen. Und zum Zweiten sind sie auch generell viel leichter begeisterbar, viel leichter anziehbar durch bestimmte Parteien, viel schneller wechselbereit zwischen den Parteien.
Herr Schmidt-Beck, es ist noch nicht allzu viel klar an diesem Montagmittag. Es sieht aber nach einem Dreierbündnis aus, entweder Unions- oder SPD geführt. Das haben wir jetzt auch mehrfach schon gehört, mit FDP und Grünen. Ein Dreierbündnis, was heißt das für die Art des Politikmachens? Mehr Kompromisse oder einfach nur mehr Themen, ein breiteres Spektrum?
Nö, das wird auf jeden Fall ein sehr mühsames Regieren werden, vor allem wenn man bedenkt, dass ja, was in einer Regierungsperiode geschieht, bei weitem nicht alles festlegbar ist in einem Koalitionsvertrag vorher. Die Koalitionsverträge, das haben wir in den letzten Jahren sehen können, die werden immer dicker und immer differenzierter und immer kleinteiliger. Aber das tatsächliche Regieren wurde ja sehr stark auch überschattet von allfälligen Krisen, die niemand vorhersehen konnte, auf die man sich auch nicht vorbereiten konnte. Und wie man dann mit solchen Situationen umgeht, das wird natürlich immer mühsamer, je mehr Personen am Tisch sitzen, deren Interessen unter einen Hut gebracht werden müssen. Und eine Besonderheit darf nicht übersehen werden bei diesen Dreierkonstellationen. Die eine Dreierkonstellation, die sozusagen ideologisch halbwegs hätte kohärent agieren können, nämlich Rot-Rot-Grün, die ist ja jetzt ausgeschlossen. Es wird auf jeden Fall, wenn es zu einem Dreierbündnis kommt, egal ob das Jamaika oder die Ampel sein wird, eines sein, in dem eine gewissermaßen in Anführungszeichen lagerfremde Partei mit am Tisch sitzt, die in bestimmten fundamentalen Dingen ganz andere Positionen vertritt als die anderen beiden Partner. Und das sind Voraussetzungen, an denen sich etwas sehr, sehr schnell verhaken kann.